Also Mücken mussten eben auf diesen Motorrädern zum Zielort gebracht werden, sozusagen zu ihrem Date chauffiert werden.
Das ist, glaube ich, die Folge, die am meisten Fragezeichen bei mir auslöst, aber wo ich auch sehr, sehr schöne Ausdrücke lerne, wie zum Beispiel Mückenliaison.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Diese Tigermücke hat es aber wirklich in sich. Warum? Sie verbreitet die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Und sie ist neuerdings selbst ein wichtiges Instrument gegen die Krankheit, die sie verbreitet. In Honduras zum Beispiel. Da wurde im letzten Jahr im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen eine summende Taskforce von 8 Millionen Tigermücken in den Einsatz geschickt. Was genau war da los und was haben die Menschen, die in diesem Gebiet lebten, davon gehalten? Das klären wir alles gleich auf in unserer heutigen Notaufnahme, zu der wir euch ganz herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Anna Duschimi, ich bin Podcasterin und Journalistin.
Und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
Dengue, das hat irgendwie so was Klangvolles, aber die Krankheit, um die es hier geht, trägt umgangssprachlich noch einen ganz anderen Namen: Knochenbrecherfieber. Und sie ist weltweit sehr verbreitet. Wenn ich euch, liebe HörerInnen, fragen würde, welches ist wohl die am häufigsten durch Mücken übertragene Krankheit der Welt, würden viele von euch sicher sagen: Malaria, oder? Es ist aber Dengue.
Genau, und es ist laut Weltgesundheitsorganisation auch die gefährlichste durch Mücken übertragene Viruserkrankung der Welt. Und es gilt als eine der 10 größten Gefahren überhaupt für die öffentliche Gesundheit.
Über diese Krankheit, die allerdings mit Malaria so einiges gemein hat, möchten wir heute sprechen. Wir schauen uns an, warum Dengue-Mücken sich auf immer mehr Gebiete der Welt ausbreiten. Und wir schauen auf ein kleines Bakterium namens Wolbachia, das künftig eine große Rolle dabei spielen könnte, zu verhindern, dass sich Dengue weiter ausbreitet. Wenn man über Dengue spricht, dann kommt man um ein weiteres Thema nicht herum, nämlich den Klimawandel. Denn dadurch, dass sich das Klima weltweit ändert, entstehen immer mehr Gegenden, in denen sich die Tigermücke so richtig wohlfühlt. Und weil dieser Punkt so wichtig ist, haben wir heute Marcel Verdier als Studiogast, der sich bei Ärzte ohne Grenzen in Deutschland um Fragen kümmert, die den Zusammenhang von Klimawandel und Krankheiten betreffen. Hallo Marcel, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Marcel.
Hallo, schön mal wieder dabei zu sein. Das letzte Mal, habe ich nachgeschaut, war genau vor 10 Folgen. In der Folge 48 zum Thema Hitze und Gesundheit. Heute Dengue, und du hast recht, die Ausbreitung der Krankheit hängt stark damit zusammen, dass sich das Klima auf der Erde ändert. Und auch in Europa müssen wir damit rechnen, dass Dengue endemisch werden könnte, also sprich heimisch.
Bevor wir genauer hinschauen und dem Ganzen genauer nachgehen, wollen wir aber erstmal klären, was Dengue als Krankheit überhaupt ausmacht und warum man sie dann auch als Knochenbrecherfieber bezeichnet und was man über die Mücken wissen muss, die den Krankheitserreger verbreiten.
Ja, und dafür haben wir mit Emily Meyer, einer Kollegin von uns, gesprochen und sie gebeten, uns einen Überblick darüber zu geben. Sie war als Epidemiologin für Ärzte ohne Grenzen und anderen Organisationen bereits in verschiedenen Ländern tätig, in denen es Dengue-Ausbrüche gab.
Dengue ist eine Viruserkrankung und sie wird durch die Aedes-Stechmücke übertragen, die auch Tigermücke genannt wird. Diese ist tagaktiv, anders als die Anopheles-Mücke, die Malaria überträgt. Beide Mücken lieben es warm und feucht und sind in allen tropischen und subtropischen Ländern der Erde endemisch. Das heißt, inzwischen in über 100 Ländern in Asien, Afrika, Mitte- und Südamerika. Insgesamt 4 Milliarden Menschen, also die halbe Weltbevölkerung, lebt in Dengue-Risikogebieten. Die weiblichen Mücken benötigen zur Produktion ihrer Eier Proteine und Eisen und das bekommen sie aus dem Blut von Menschen und Säugetieren. Wenn sie zustechen, können sie dann das Dengue-Virus übertragen, wenn sie selber Träger sind. Die Mücke selber ist vom Dengue-Virus nicht betroffen. Das Dengue-Virus gehört zu der Gruppe der Arboviren und es gibt 4 verschiedene Subtypen. Diese sind in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedlich stark verbreitet. Und in manchen Regionen können alle 4 Typen gleichzeitig auftreten, zum Beispiel in Ostasien und Karibik. Das heißt, dort können sich Menschen 4-mal mit Dengue infizieren. Es können sich eben sehr viele Menschen infizieren, aber bei 3 von 4 Infizierten verlaufen die Infektionen ohne Symptome. Nur einer bzw. eine von 4 entwickelt grippeähnliche Symptome wie hohes Fieber, Abgeschlagenheit, Schüttelfrost, Kopf und starke Gelenk- und Gliederschmerzen, die einem das Gefühl geben, die Knochen zu brechen. Deswegen wird Dengue auch als Knochenbrecherfieber bezeichnet. Bei einem kleinen Teil der Infizierten kommt es zu einem schweren Verlauf, der lebensbedrohlich werden kann. Hier können beispielsweise das Dengue-Schock-Syndrom auftreten, bei dem der Blutdruck so stark abfällt, dass wichtige Organe nicht mehr ausreichend versorgt werden können. Manchmal kommt es auch zu der hämorrhagischen Form wie bei Ebola, das heißt, es kommt zu schweren Blutungen nach außen und innen. Das heißt, im Grunde haben wir viele Menschen, die sich infizieren können, davon wird ein kleiner Teil sehr, sehr schwer infiziert mit einem schweren klinischen Verlauf. Aber dadurch, dass wir eine so große Submenge haben an Menschen, die sich infiziert können, haben wir dadurch auch viele Menschen, die schwere Dengue-Verläufe bekommen können. Eine ursächliche Therapie gegen Dengue gibt es nicht. Medizinisch lässt sich nur unterstützend eingreifen, das heißt Symptome bekämpfen, beispielsweise mit schmerz- und fiebersenkenden Mitteln und durch die Versorgung mit ausreichender Flüssigkeit.
Christian, wir haben eben gehört, dass es gegen Dengue gar keine Therapie gibt. Was können denn die Teams von Ärzte ohne Grenzen in den Ländern, in denen Dengue stark verbreitet ist, überhaupt für die Betroffenen tun?
Also es geht vor allen Dingen darum, den schweren Krankheitsverlauf, die Symptome zu lindern und das Immunsystem zu stärken, damit die Menschen wieder schnell auf die Beine kommen. Einen besonders schweren Verlauf haben wir eigentlich oft bei Menschen, die bereits eine Dengue-Infektion mit einem der vier Typen durchgemacht haben und sehen auch ein erhöhtes Risiko bei Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren. Aber genauso wichtig eigentlich wie die Behandlung ist letztendlich das Vorbeugen. Ja? Und da spricht man hier vom Vektor-Control-Maßnahmen. Vektor ist der Überträger oder die Überträgerin, in dem Fall die Mücke. Und Control-Maßnahmen sind wirklich alles, was vorbeugend gemacht werden kann, um es der Mücke so schwer wie möglich zu machen, überhaupt die Menschen zu stechen. Also nochmal wie überall, wenn wir nicht gestochen werden als Mensch, dann besteht natürlich auch kein Risiko, an Dengue zu erkranken. Und daher ist wie fast überall Vorbeugen die beste Maßnahme. Ist aber bei den Dengue-Mücken, also bei den Tigermücken, gar nicht mal so einfach, weil die sind tagaktiv, ja, im Gegensatz zu Malaria-Mücken, die ja nachtaktiv sind, da wo wir uns einfach, wenn wir schlafen, uns und das Moskitonetz krabbeln und dann wirklich viel Vorbeugung treffen können. Die tagaktiven Dengue-Mücken treffen uns halt dann, wenn wir auch aktiv sind. Daher sind die Empfehlungen ähnlich, ja, möglichst die Mücken an uns nicht ranlassen, sprich Moskitonetze vor die Fenster zu machen. Oder wenn wir uns tagsüber irgendwo hinsetzen oder hinlegen, auch da Moskitonetze zu haben. Letztendlich lange Kleidung, ja, wo keine Haut vorguckt, da kann auch nicht gestochen werden. Und natürlich den Lebensraum der Mücke stören. Ja, aber da weiß Marcel eigentlich viel mehr zu, oder Marcel?
Ich habe auf jeden Fall schon viel zu recherchiert und Emily hat es auch exzellent zusammengefasst. Mücken brauchen, wie wir gehört haben, bestimmte Bedingungen, unter denen sie brüten können. Also die Wärme muss stimmen, Feuchtigkeit und vor allem müssen Brutplätze vorhanden sein. Und da können wir eben mit diesen Vektorkontrollmaßnahmen, wie du gerade richtig erklärt hast, schon die richtigen Ansatzpunkte finden. Es geht darum, den Lebensraum einzuschränken und die Orte zu reduzieren, bevor sie überhaupt erstmal schlüpfen, also nach beispielsweise Regen, die stehenden Gewässer trocken zu legen, Regenrinnen, Pfützen, also wirklich kleinteilige Maßnahmen. Und natürlich auch Abdeckung beispielsweise, wenn man jetzt an Regentonnen denkt oder Orte wie Klärgruben nicht zu vergessen. Man könnte auch noch einen Schritt früher ansetzen, also bevor überhaupt Eier und Larven schlüpfen können, nämlich diese zu töten. Und da gibt es so ein paar Beispiele. Also wir haben im Niger haben wir beispielsweise, setzen wir Insektizide ein, die für den Menschen komplett harmlos sind und besprühen die Innenräume, damit da gar nicht erst Brutstätten entstehen können. Und letztendlich, wie in vielen Projekten oder auch bei vielen Themen, ist Aufklärungsarbeit das A und O. Also wenn die Menschen wissen, wie die Mücke und vor allem auch die Mücke sich sozusagen in der Fortpflanzung verhält, kann man viel ansetzen und auch hinterher sozusagen durch lange Kleidung, Moskitonetze, wie Christian aufgezählt hat, einiges an vorbeugenden Maßnahmen treffen, um eben sich nicht zu infizieren.
Also es gibt kein Heilmittel, sondern nur vorbeugenden Schutz, ne? Verstehe ich das richtig? Und wenn es doch dann einen irgendwie erwischen sollte, dann kann man natürlich die Symptome behandeln. Aber was ich mich frage, was ist denn eigentlich mit den Impfstoffen? Weil ich habe gehört, dass es schon irgendwie mehrere Impfstoffe gegen Dengue auf dem Markt gibt. Ist denn eine breite Impfung der Bevölkerung in den betroffenen Gebieten keine Lösung?
Nicht so richtig. Also du hast recht, es gibt Impfstoffe und es gibt verschiedene. Mhm. Und da kann ich aus meiner eigenen Geschichte so ein bisschen erzählen. Also ich hatte selber Dengue um die 2000 herum, da gab es noch keinen Impfstoff. Okay. Da muss man Symptome bearbeiten und ruhig bleiben und halt stabilisieren wieder. Und das Risiko ist es vor allen Dingen für Menschen, die schon mal Dengue hatten. Ja? Und dafür gibt es Impfstoffe. Da wurde der erste Lebensimpfstoff in 2015 zugelassen. Der ist aber nur für Menschen empfohlen, die bereits eine Dengue-Infektion haben. Okay, Tick für mich. Und für Menschen, die bis 45 Jahre alt sind, Mist, Pech gehabt. Dafür kommen viele Menschen, wie zum Beispiel ich, dann halt nicht mehr in Frage. Und in der Reisemedizin wird er auch deswegen kaum eingesetzt. Dann aber weiter in der Zeitschiene. Ein zweiter Impfstoff ist seit 2022 auf dem Markt. Und der wird auch bei Reisenden auf Wunsch geimpft. Bei mir passiert dann. Aber auch hier ist eine Impfung nur dann empfohlen, wenn man schon mal infiziert war. Okay, passt bei mir. Damit wird aber nur das Risiko für einen schwereren Verlauf bei einer zweiten Infektion verringert. So, das Problem wirklich bei beiden ist, dass sie nur einen Schutz gegen bestimmte Virustypen und nicht gegen alle vier gleichzeitig tut. Das haben wir ja von Emily gehört gehabt, dass es diese vier Virustypen gibt, die Dengue auslösen. Und keine dieser Impfungsschutz wirklich gut gegen alle vier. Außerdem lässt der Schutz nach einer Zeit nach, also für mich nicht so ein Problem, weil ich ja Zugang zu der Impfung habe, ja, und mich regelmäßig impfen lassen könnte. Aber wenn wir das jetzt übertragen auf die Länder, in denen wir arbeiten, dann ist der Zugang zu Gesundheitsversorgung oft schlecht und dann halt eine Impfung, die halt nur ein paar Jahre wirkt, wirkt dann halt auch nur ein paar Jahre und die Menschen haben dann nicht unbedingt nochmal die Chance, da heranzukommen. Und er bietet auch, wie gesagt, nur die beiden Impfstoffe nur einen besseren Schutz vor einem schwereren Verlauf. Ja? Die guten Nachrichten, die vielleicht da sind, ist, dass natürlich weiter geforscht wird an Medikamenten als auch an Impfungen. Und dazu haben wir nochmal einen O-Ton von Emily mitgebracht.
Erst einmal vorab. Dengue ist vor allem in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen verbreitet. Und das ist in zweifacher Hinsicht ein großes Problem. Denn die hier lebenden Menschen haben oft keine gute medizinische Versorgung wie Menschen in reichen Ländern. Und es trifft sie finanziell auch besonders hart, wenn sie aufgrund einer Dengue-Erkrankung möglicherweise wochenlang nicht arbeiten können. Gleichzeitig haben dann aber auch profitorientierte Pharmaunternehmen gar kein besonders großes Interesse daran, an Medikamenten und Impfungen für Dengue zu forschen, weil sie in den betroffenen Ländern damit gar kein großes Geld verdienen können. Das heißt aber nicht, dass sich in der Forschungslandschaft gar nichts tut. Es gibt zum Beispiel die Dengue-Allianz, die ist nicht profitorientiert. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss von Gesundheits- und Forschungseinrichtungen der betroffenen Länder und diese Forschung ist öffentlich finanziert durch Steuergelder oder durch andere öffentliche Gelder. Auch Ärzte ohne Grenzen unterstützt durch die Tochterinitiative Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi, diese Arbeit. Die Allianz hat das Ziel, bis 2028 ein Behandlungsschema für Dengue zu entwickeln. Sie treibt außerdem die Forschung an mRNA-Impfstoffen voran, die den aktuellen Lebendimpfstoffen gegenüber möglicherweise Vorteile hätten. Aktuell gibt es außerdem noch einen weiteren Impfkandidaten, der in Brasilien entwickelt und getestet wurde und dessen erste Ergebnisse sind sehr vielversprechend. Der ist auch öffentlich finanziert, was möglicherweise dann bedeutet, dass dann auch eine dadurch entstehende Impfung zu einem geringeren Preis angeboten werden kann. Der große Vorteil von diesem Impfstoff in Brasilien ist, dass es ein Einmalimpfstoff ist, also nicht mehrfach geimpft werden muss. Weitere Impfkandidaten, sowohl öffentlich finanzierte als auch solche aus der Pharmaindustrie, sind in der Forschungspipeline. Zu deren Wirksamkeit können wir aber noch nicht so viel sagen, weil die noch weiter erprobt werden müssen. Das betrifft auch die Medikamente, die teilweise entwickelt wurden, sich aber jetzt noch in Studien beweisen müssen.
Die Forschung ist also an dem Thema schon dran, aber man muss auch sagen, die Zeit drängt, ne? Also denn die Mücken, die Dengue auslösenden Arboviren übertragen, breiten sich auch immer weiter aus, oder?
Absolut. Christian hatte ja bereits einige Dengue-Superlative erwähnt, also die häufigste und gefährlichste von Mücken übertragene Viruserkrankung, auch die sich am schnellsten geografisch ausbreitende Viruserkrankung, die durch Mücken übertragen wird. Und in den letzten 25 Jahren hat sich die Zunahme der Neuerkrankung verdreizehnfacht.
Ui.
Das sind, also die WHO schätzt, dass sich jährlich mittlerweile ca. 400 Millionen Menschen mit Dengue infizieren. Und ganz besonders stark hat sich das in den letzten 5 Jahren beschleunigt. Also mehr als 11 Millionen Fälle allein in Lateinamerika und auch nur in 2024. Ich glaube, das entspricht einem Anstieg von ca. 200% gegenüber dem Vergleichswert aus 2023. Und tatsächlich findet man Dengue inzwischen in mehr als 100 Ländern auf der Erde. Und die Zusammenhänge mit dem Klimawandel sind ziemlich offensichtlich. Also die steigenden Temperaturen, extreme Trockenheit im Wechsel mit starken Regenfällen und Überschwemmungen, die das Wasser zurücklassen, weil der Boden das Wasser nicht mehr aufnimmt. All das begünstigt natürlich diese Vektorausbreitung, also die Mückenausbreitung. Und tatsächlich haben wir auch die ersten Fälle in Südeuropa. Also wir hatten 2024 in Südfrankreich 83 Dengue-Fälle schon. Und das nicht etwa, weil Reisende aus Risikogebieten die Krankheit nach Frankreich gebracht haben, sondern weil Dengue in Frankreich übertragen wurde. Und tatsächlich ist auch das Klima in Deutschland mittlerweile geneigt, dass da auch Dengue-Mücken leben könnten. An diesem Punkt vielleicht noch kurz erwähnt, noch haben wir aber keine Dengue-Infektion und Übertragung hier gehabt.
Schon mal ein Hoffnungsschimmer. Denn sonst hört sich das alles ja nicht so gut an. Also das Problem weitet sich aus und es braucht offenbar Lösungen. Deshalb würde ich jetzt richtig, richtig gerne mehr über diese Mücken-Taskforce erfahren, die wir am Anfang erwähnt haben. Da gibt es also irgendwie eine ziemlich innovative Methode. Die Mücken, die ja der gefürchtete Überträger der Krankheiten sind, werden eingesetzt, um die Krankheit selbst einzudämmen. Also man macht sich irgendwie den Feind zum Freund. Stimmt das, Marcel?
Könnte man so sagen. Also auf jeden Fall ist es ein super spannendes Projekt und ich mag dieses Bild von der Mannschaft, von dieser Taskforce im Kopf. Mhm. Man kann sich das wirklich so vorstellen. Wir rekrutieren Millionen von Mücken und statten sie mit einem kleinen Gimmick, also mit einem kleinen Add-on aus. Und was ist das? Das ist der kleine nützliche Helfer, dieses schwierige Wort, was wir alle gerade schon gehört haben, Wolbachia, ein Bakterium. Und für die Mücke ist das harmlos. In der Natur ist Wolbachia auch tatsächlich weit verbreitet. Viele Insekten tragen es, die Tigermücke eigentlich nicht und deswegen muss sie sozusagen damit ausgestattet werden. Und dann haben wir eben unsere Mücken-Taskforce. Und was dann passiert? Die Mücken werden plötzlich für den Menschen ungefährlich, zumindest in vielen Fällen. Denn sie können die Dengue-Viren und auch andere Viren, zum Beispiel die, die Zika und Chikungunya auslösen, nicht mehr so leicht übertragen.
Dazu muss man aber, glaube ich, leider sagen, dass zum einen die Wirkung schon lange bekannt ist, also ist nichts so Neues, aber ist ja nicht mal so einfach, das sich zunutze zu machen. Es müssen nämlich sehr, sehr viele Mücken erst zum Träger des Bakteriums gemacht werden und dann in die freie Natur entlassen werden. Also wir brauchen da wirklich ein großes Team. Und wenn sie dann in der Natur sind, werden sie sich hoffentlich mit anderen Mücken paaren, die dann ebenfalls zum Träger des Bakteriums werden. Also da ist eine große Kettenreaktion auszulösen.
Wenn ich da kurz einhaken darf, ich mag das immer, mir sowas bildlich vorzustellen, hatten wir bei der Mannschaft gerade schon, also ab dem Punkt quasi schicken wir diese Mannschaft auf so eine Art Partnerbörse für Mücken. Wie Christian sagt, es braucht Millionen, damit das mit dieser Partnerwahl auch vernünftig funktioniert. Also man kann sich vorstellen, eine Mücke in ein anderes Ökosystem eingeführt wird mit Millionen Mücken, sich nicht so oft verpartnern, dass das funktionieren kann oder in ausreichender Zahl funktionieren kann. Und dafür braucht es natürlich eine große Anzahl, die organisiert werden muss. Also einen ganzen Prozess, der davor stattfindet. Und wer bei uns, bei Ärzte ohne Grenzen, dafür sorgt, dass es zu dieser Mückenliaison kommen kann, ist Edgar Bukin. Er leitet für Ärzte ohne Grenzen ein Projekt in Honduras. Da ist Dengue sehr weit verbreitet. Was hat man hier gemacht? Also, es gibt Labore, zum Beispiel in Kolumbien, die, wenn man so will, produzieren diese Art Mücken, die wir brauchen. Also Mücken, die das Wolbachia-Bakterium in sich tragen. Falls man wissen will, wie das funktioniert. Also tatsächlich ist es der aufwendige Prozess, dass die Eier der Mücken im Labor das Bakterium gespritzt bekommen. Mhm. Und Edgar und sein Team haben dann eben von diesen Eiern 8,5 Millionen bestellt und sich zum Ziel gesetzt, dass diese geschlüpften Mücken sich schließlich mit den Honduras einheimischen Mücken paaren und somit die nächste Mückengeneration nach dieser Paarung das nützliche Bakterium in sich trägt. Das Ganze wurde unterstützt, dieses Projekt, vom World Mosquito Program sowie dem honduranischen Gesundheitsministerium und der Universität von Honduras. Und wir haben auch Edgar dazu einmal gefragt.
La Wolbachia es una bacteria que está presente en más del 66% de insectos, de especies de insectos en el todo el planeta.
Wolbachia ist ein Bakterium, das in mehr als 66% aller Insektenarten auf der Erde vorkommt. Nicht allerdings in der Aedes-Mücke, die Arboviren wie Dengue, Zika oder Chikungunya überträgt. Was das World Mosquito Programm mit dem Ärzte ohne Grenzen für dieses Projekt zusammenarbeitet gemacht hat, ist, den Aedes-Mücken das Wolbachia-Bakterium zu verabreichen und sie so zum Träger des Bakteriums zu machen. Wie das funktioniert? Nun ja, sobald sich das Bakterium in der Aedes-Mücke befindet, konkurriert es mit den Arboviren, die für Dengue und auch Zika und Chikungunya verantwortlich sind. In diesem Konkurrenzkampf nimmt das Wolbachia-Bakterium die Nährstoffe, die es benötigt, um in der Mücke zu wachsen. Diese stehen dann den Viren nicht zur Verfügung, die die gleichen Nährstoffe benötigen. So hat man am Ende Mücken, die zwar Dengue-Viren in sich tragen, diese aber nicht mehr auf den Menschen übertragen können.
Pero en tan bajas cantidades que por la presencia de Wolbachia y la falta de estos nutrientes no se pueden transmitir a los seres humanos.
Okay, also ich muss das jetzt mal ganz kurz rekapitulieren. Man macht also quasi die Viren, die die Krankheit verursachen, in der Mücke unschädlich. Das ist genial. Aber gleichzeitig frage ich mich, wie lässt sich das denn überhaupt umsetzen? Also man braucht ja erstmal sehr, sehr viele Mücken, die schon Wolbachia tragen, muss millionenfach entsprechende Mücken im Labor heranzüchten. Und dann muss man all diese zusätzlichen Mücken in eine Region bringen, die sowieso schon darunter leidet, dass es dort so viele Mücken gibt.
Passt. Und wie gesagt, tatsächlich alles nicht ganz so einfach. Und das muss man wirklich in großen Stil aufziehen. Wie gesagt, alleine 8 Millionen Mücken nur für die Teilregion von El Manchen im Nordosten der Hauptstadt Tegucigalpa. Ich wusste, dass ich da stolper. Die zwar nicht klein, aber auch nicht so riesig groß ist. Also etwa 90.000 Menschen leben da in dem Gebiet, in dem das Projekt stattgefunden hat. Also 90.000 Menschen, 8 Millionen Mücken. Das Verhältnis ist eindeutig auf der Seite der Mücken. Man kann es auch natürlich nicht einfach so machen, ohne mit den Leuten zu sprechen, die hier leben. Also das ist ein sehr komplexes Unterfangen.
Für mich persönlich auch der spannendste Aspekt des Projekts, also gewissermaßen der anthropologische. Denn klar, es ist total besonders, so einen innovativen Ansatz, also die Mücken sozusagen zu unseren Freunden zu machen. Aber sowas funktioniert einfach nur mit der Bevölkerung, wo man eben diese Millionen Mücken dann aussetzen möchte. Und wer freut sich schon darüber, wenn man ihm erstmal ankündigt, dass jetzt hier in deiner Gemeinde demnächst noch ein paar Millionen Mücken zusätzlich kommen. Vor allem, wenn man mit Mücken eben diese Dengue-Erkrankung verbindet. Ganz praktisch sah das dann so aus, die Teams aus unserem Projekt sind in El Manchen in die Siedlung gefahren, um Bewohner hinter das Projekt zu bringen. Und das heißt, wir haben nicht nur informiert, dass hier bald noch mehr Mücken sind, wir haben nicht nur erklärt, dass wir versuchen, Mücken zu verpartnern und somit damit gegen Dengue-Ausbreitung vorzugehen, sondern die Menschen wurden eingebunden. Und letztendlich haben 50 Freiwillige dabei geholfen, regelmäßige Gespräche zu organisieren zum Austausch, während das Projekt lief, mit der Bevölkerung, Beobachtungen, die gemacht werden, Sorgen, die vielleicht unter den Einwohnern bestehen oder auch Beschwerden anzunehmen. So, es läuft sowas ja auch nicht immer nur reibungslos. Und ganz, ganz wichtig waren diese Kontakte dann auch in der logistischen Unterstützung, denn wie ich es vorhin eigentlich schon mal erwähnt habe, um die richtigen Partner für diese Mücken zu finden, also die in die richtigen Gebiete zu bringen, wo auch schon honduranische Mücken sind, musste man zu Gegenden, die unglaublich schwer erreichbar waren. Also da führten dann keine befestigten Wege mehr hin und mit Fahrzeugen konnte man schon gar nicht dorthin. Das heißt, wir brauchten wirklich die Menschen vor Ort. Auch das hat Edgar für uns nochmal zusammengefasst.
Con la comunidad hay varios momentos muy importantes.
Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Bevölkerung war in verschiedener Hinsicht wichtig. Erstens, bevor wir die Wolbachia tragenden Mücken freilassen konnten, brauchten wir die Akzeptanz der dort lebenden Menschen. Denn hier handelte es sich um eine ganz neue Methode. Es ging nicht darum, Insektenspray zu verwenden, Brutstätten zu verringern oder andere präventive Maßnahmen zu nutzen, die den Leuten bekannt waren, sondern wir haben in den Lebensraum der Menschen noch mehr Mücken eingeführt. Wir haben etwa 6 Monate lang informiert und damit eine Akzeptanz von ca. 90% in der Bevölkerung erreicht. Auch während der Umsetzung des Projekts waren die Menschen vor Ort sehr wichtig. Wir waren in der Zeit, in der unsere Teams die Mücken freigelassen haben, immer im Austausch, um ihre Zweifel, Ängste und Sorgen angesichts dieser Maßnahme zu verstehen und uns auch ihre Beschwerden anzuhören. Jetzt, nachdem die Verteilungsphase abgeschlossen ist, befinden wir uns in der Beobachtungsphase. Und es ist uns sehr wichtig, dass wir der Bevölkerung jetzt kontinuierlich Informationen darüber geben, wie sich die Arboviren in ihrer Wohngegend verhalten. Auf diese Weise erkennen die Menschen den Wert der Maßnahme und sind auch motiviert, mit den Gesundheitsbehörden zu sprechen und ihnen rückzumelden, dass die Methode funktioniert.
Okay, also Akzeptanz war ganz wichtig. Ich kann mir echt ganz gut vorstellen, dass es schwierig ist, die Menschen davon zu überzeugen, mitzuarbeiten. Also normalerweise tun sie alles dafür, um sich vor den Mücken zu schützen und die Zahl zu reduzieren. Jetzt sollen sie aber mithelfen, dass noch mehr Mücken herumschwirren. Also das verstehe ich schon, dass man da so ein bisschen drüber stolpert oder zumindest ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten muss. Gleichzeitig sind die Menschen aber auch wahrscheinlich froh, ne, wenn sie was Neues ausprobieren können, da ja bisher keine Methode so richtig echten Schutz geboten hat.
Du sagst es. Wir haben mit einer Freiwilligen darüber gesprochen, Teresa Arteaga. Sie war zunächst skeptisch, hat dann aber sehr mitgeholfen, das Projekt umzusetzen, weil sie in ihrer eigenen Familie erlebt hat, wie schlimm Dengue verlaufen kann.
Ich hatte einen Enkelsohn mit schwerem Dengue-Fieber. Er war im Krankenhaus. Es begann mit Schüttelfrost, Kopf, Körper und Gelenkschmerzen. Und am 4. Tag begann er zu bluten und hatte einen Ausschlag und hohes Fieber. In der Zeit, als sie mit der Methode zu uns kamen, hatte sich Dengue in der ganzen Gemeinde ausgebreitet. Es gab viele kranke Menschen, Kinder. Anfangs hatten die Menschen Angst. Als die Mücken freigelassen wurden, sagten sie, jetzt kommen immer mehr Mücken und noch mehr Menschen werden gestochen. Aber dann kamen wir Freiwilligen ins Spiel. Wir sprachen mit ihnen und erklärten ihnen die Strategie von Ärzte ohne Grenzen. Es ging um den Versuch, die Krankheit zwar nicht auszurotten, aber die Zahl der Fälle in der örtlichen Bevölkerung deutlich zu reduzieren.
Okay, also wenn die erste Hürde genommen ist und man die Bevölkerung auf seiner Seite hat, dann kommt, wenn ich das richtig verstehe, die nächste Hürde. Man muss die Mücken klug verteilen, damit auch wirklich ein ganzes Areal vernünftig abgedeckt ist und die richtige Zahl von Wolbachia-Mücken auf die einheimischen Mücken ohne Wolbachia trifft. Und das alles in teils sehr eng besiedelten Nachbarschaften, die anders als hierzulande nicht unbedingt durch ein gutes Straßennetz verbunden sind.
Genau.
Eieiei.
Das ist quasi das logistische Herzstück der Partnerbörse.
Mhm.
Denn jetzt kam zum noch
ein Motorrad. Das erkenne ich doch direkt.
Korrekt. Also Mücken mussten eben auf diesen Motorrädern zum Zielort gebracht werden, sozusagen zu ihrem Date chauffiert werden.
Das ist, glaube ich, die Folge, die am meisten Fragezeichen bei mir auslöst, aber wo ich auch sehr, sehr schöne Ausdrücke lerne, wie zum Beispiel Mückenliaison. Und jetzt werden die Mücken also auch noch auf dem Motorrad zu ihrem Date gebracht. Nicht schlecht.
Ja, auch da hat Edgar den Ablauf noch einmal dargestellt.
Nosotros lo hicimos desde Médicos Sin Fronteras con equipos nuestros asesorados por el programa mundial del mosquito a través de dos métodos.
Bei Ärzte ohne Grenzen haben wir uns zweier Methoden bedient, in Zusammenarbeit mit dem World Mosquito Programm. Die erste Methode lief so ab. Teams von Ärzte ohne Grenzen haben jede Woche auf Motorrädern 1320 Orte angefahren, die vorab per GPS ausgewählt worden waren. An diesen Freisetzungsstellen entließen sie dann von Montag bis Samstag die Mücken in die Natur. Für die zweite Methode brauchten wir die Bevölkerung vor Ort. Insgesamt 51 Freiwillige wurden ausgewählt. Sie stellten auf ihren Grundstücken große Gläser mit den Mücken auf, zum Beispiel auf Wiesen mit hohen Bäumen. Wir konnten Mücken so auch in viel höher gelegene Zonen freilassen. Wir konnten Orte erreichen, die mit Motorrädern oder anderen Fahrzeugen und selbst zu Fuß für uns nicht so leicht zu erreichen gewesen wären.
Y eso garantizó el poder llegar a zonas mucho más altas, donde liberábamos los mosquitos, que era muy difícil hacerlos con el equipo de Médicos Sin Fronteras.
8 Millionen Mücken, ich komme immer noch nicht über diese Zahl hinweg. Also haben die denn ausgereicht, um das Wolbachia-Bakterium großflächig in der Mückenpopulation in El Manchén zu verbreiten?
Tatsächlich haben die Labormücken das Bakterium sehr gut an die wilden Mücken in El Manchén weitergegeben. Das Projekt ist noch in der Auswertungsphase, also endgültige Ergebnisse habe ich für euch noch nicht. Aber die Resultate sind sehr vielversprechend und werden für September, Oktober 25 ungefähr erwartet. Ja, und dass das sehr vielversprechend ausschaut, sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch der Projektleiter Edgar Bukin.
Después de un año y un par de meses de haber finalizado las liberaciones de mosquitos.
Ein Jahr und ein paar Monate sind inzwischen vergangen, seit wir die Freisetzung der Mücken abgeschlossen haben. Und wir haben eine Wolbachia-Inzidenz von 96,96% in den Ortschaften von El Manchén. Aus meiner Sicht sind das sehr gute Ergebnisse. Sie machen Mut. Denn selbst jetzt, in der Trockenzeit, in der normalerweise nicht viele neue Mücken schlüpfen oder geboren werden, ist das Wolbachia-Vorkommen auf sehr hohem Niveau. Nun steht die Wintersaison bevor, in der wir einen Anstieg der Mückenzahlen erwarten. Das Vorkommen von Wolbachia in der Region wird hoch bleiben. Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende 2025 belastbare Ergebnisse haben und dass Wolbachia langfristig zu mindestens 80% in den Mücken der Region vorkommen wird. Und das ist ein sehr guter Schutz der Bevölkerung vor den Arboviren.
Also ich bin wirklich sehr gespannt auf die finalen Ergebnisse, aber dass inzwischen 8 von 10 Mücken im Testgebiet Wolbachia tragen, während ein Jahr zuvor noch kein einziger Träger des Bakteriums da war, ist schon wirklich beeindruckend.
Okay, wenn man das jetzt aber noch ein bisschen weiterspinnt, was hier in El Manchén zu funktionieren scheint, dass man nämlich Wolbachia so stark unter den heimischen Mücken verbreiten kann, dass voraussichtlich auch alle künftigen Generationen das Bakterium in sich tragen, kann man das denn irgendwie auch weltweit, wie sagt man auf LinkedIn, skalieren? Also kann das auch weltweit funktionieren?
Prinzipiell ist das Projekt da wirklich darauf angelegt, groß zu denken. Ja? Und wir haben ja jetzt schon gelernt, dass El Manchén klein gedacht ist, klein getestet ist. Und tatsächlich gibt es Fachleute, die sagen, aktuell ist die Methode unsere beste Chance, um Dengue wirklich auszurotten oder zumindest stark einzudämmen. Ja? Darum geht es ja. Es lohnt sich also, das weiter zu verfolgen, auch wenn es natürlich noch ein paar Unbekannte gibt. Also es braucht noch mehr aussagekräftige Studienergebnisse als bisher. Das kennen wir ja von Studien, dass die bestätigt werden müssen. Das macht total wissenschaftlich total Sinn. Außerdem weiß man noch nicht, wie skalierbar die Ergebnisse sind. Also lassen sich die Erfolge des Projekts wie diesen darauf schließen, dass es woanders genauso funktioniert? Eine Ausrottung oder eine ganz starke Eindämmung hätten wir aber dann erst, wenn wirklich alle oder fast alle Dengue-Mücken der Welt das Wolbachia-Bakterium in sich tragen. Und bis dahin ist es wirklich noch ein weiter Weg. Und wir haben gesehen, wie aufwendig allein dieses Projekt war und wie viel Aufklärungsarbeit zu leisten war. Es bräuchte also auch riesige Kapazitäten, um sowas großflächig über einen Stadtteil hinaus ausbreiten zu können. Deshalb werden wir in naher Zukunft weiter auf Mückennetze in den Fenstern und auf Mückenspray und viele andere Maßnahmen angewiesen sein. Also das bringt mich zu einem Punkt in eigener Sache. Unsere Aktivitäten, wie zum Beispiel in Honduras, sind nur möglich, wenn wir genug Ressourcen zur Verfügung haben. Klingt logisch. Um es mal mit Zahlen zu nennen, mit 56 Euro können wir zum Beispiel 20 Moskitonetze kaufen. Damit können sich die Menschen vor den Stichen von Mücken schützen, die tropische Krankheiten wie Dengue oder Malaria übertragen. Daher möchte ich euch, liebe Hörerinnen, unbedingt bitten, unterstützt die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Wie immer, Möglichkeiten zur Spende findet ihr unter www.msf.de/spenden und wie immer auch in den Shownotes.
Okay, ich fasse das nochmal zusammen. Es sieht so aus, als hätten wir hier einen Schlüssel, aber leider auch sehr, sehr, sehr viele Schlösser, für die er gebraucht wird. Und ob das, was grundsätzlich funktioniert, auch in der Breite wirklich umsetzbar ist, wird erst die Zukunft zeigen.
Und ganz wichtig, wenn ich noch einen Satz sagen darf, bei allem, was wir ausprobieren, sollten wir immer im Kopf haben, egal was wir für das Klima tun, also gegen den Klimawandel. All das hilft, um auch die weitere Ausbreitung von durch Mücken übertragenen Infektionskrankheiten wie Dengue in Schach zu halten.
Unbedingt. Und natürlich werden wir als Ärzte ohne Grenzen zusammen mit anderen tollen Organisationen wie dem World Mosquito Programm weiter mithelfen, dass man innovative und vielversprechende Ansätze wie den Wolbachia-Ansatz weiterverfolgt. Man darf einfach nie aufhören zu forschen, zu testen, Erfolge zu haben, vielleicht auch Rückschläge, so wie du es genannt hast, den Schlüssel suchen und die Forschung vorantreiben, steht im Mittelpunkt.
Das war doch ein schönes Schlusswort. Danke, dass du meine bildliche Sprache vom Schlüssel übernommen hast. Also ihr bleibt am Thema dran und ich bedanke mich bei euch, lieber Marcel, und aber auch bei dir, lieber Christian, für die spannenden Einblicke in ein Thema, das uns auf jeden Fall hier in Deutschland auch bald mehr beschäftigen könnte, als uns vielleicht lieb ist.
Ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein durfte.
Ach so, und natürlich großen Dank auch an Edgar, Theresa und die vielen fleißigen Menschen, die dieses innovative Forschungsprojekt umgesetzt haben.
Auch von mir vielen Dank auch an euch, liebe HörerInnen. Bevor ihr den Podcast jetzt ausmacht, möchte ich euch nochmal auf die Möglichkeit zum Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreibt uns doch bitte gerne unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Über Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen etc. freuen wir uns sehr. Die Mailadresse ist auch wieder in den Shownotes und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Juli, aber die ist ganz besonders, weil die nehmen wir Anfang Juli live im Refugio auf. Kommt doch einfach vorbei, Anna und mich gibt es dann live zu sehen und Gästinnen, wir freuen uns drauf.
Yes.
Und mehr Info zu der Veranstaltung gibt es natürlich in den Shownotes. Wir sehen uns.
Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpasst, folgt uns doch auf Apple Podcasts und Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Wenn ihr Fragen zu dem spannenden Dengue-Projekt habt, über das wir heute gesprochen haben, oder mit uns diskutieren wollt, dann schaut doch mal auf dem YouTube-Account von Ärzte ohne Grenzen vorbei. Auch dort könnt ihr unseren Podcast hören und wir sprechen gerne mit euch über Tigermücken in den Kommentaren. Und wenn ihr mehr über die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahren wollt, empfehle ich euch auch wirklich den Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen. Folgt da mal rein. Ich glaube, das war's jetzt aber. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung Nadja Nolting, Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Konradi. Moderation Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen Christian Konradi und Bettina Konradi.